Moin, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid zu einem kurzen Happen Seligkeit mitten in euren Alltag hinein. Von und mit eurer Schwester Förster.
In meinen Predigten erzähle ich ja gerne Geschichten. Manchmal sogar mehrere, verschiedene. Und es ist für mich total okay, wenn du gedanklich nicht ständig bei mir bist. Steig ein, fahr mit, steig aus, wo dein Hirn oder dein Herz hängen bleiben. Und steig wieder ein, wann immer du magst, ganz ohne schlechtes Gewissen. Gott schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Seit den frühen Morgenstunden sind er und seine Soldaten auf den Beinen. Todesurteile vollstrecken, 3 Stück. 3 Menschen, 2 Räuber, deren Namen er am Morgen schon wieder vergessen hatte. Aber er hatte ja seine Liste. Name, Vergehen, Art der Hinrichtung. Kreuzigung war ja nicht gleich Kreuzigung. Dann war da noch dieser Typ, der sich König der Juden nannte. Schön blöd. War doch kein Wunder, dass das in einem Todesurteil endete. Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Das war zu lang gewesen. Das hatten sie abgekürzt. Die Nägel in Armen und Füßen waren ungewöhnlich grausam, sogar für eine Kreuzigung. Er stellte sowas aber schon lange nicht mehr in Frage. Nur so war er in der Armee so weit gekommen. Nicht zu viel fragen, Kopf ausschalten und machen. Um 9 Uhr hatten sie das Kreuz des Nazareners aufgerichtet. Nun warten sie, dass die 3 sterben. Erst dann gelten die Urteile als rechtmäßig vollstreckt. Die zeternde Menschenmenge, die hier raus vor die Stadt gekommen ist, konnte er sonst ignorieren und irgendwie ist sie ja auch wichtig. Denn sie alle würden später erzählen, dass die Römer für Recht und Ordnung sorgen. Naja, sei es drum, ihm egal. Nur dass die Menschen so nah herandrängen, um diesen Jesus zu beschimpfen, das nervt ihn. Besonders seitdem auch die Sonne sich irgendwie verdünnisiert hat. Jetzt aber schreit der Mann am Kreuz plötzlich auf. Sein Hebräisch-Gefasel oder war es Aramäisch, versteht er auch nach Jahren in diesem Landstrich nicht. Aber der Soldat, der neben ihm steht, versteht die Worte und übersetzt etwas unsicher, warum hast du mich verlassen oder so? Tja, so manchen Gekreuzigten hatte er schon verzweifelt, heulend oder wild fluchend erlebt. Vielleicht würde eben nun diese Sterbephase losgehen, dann ist es bestimmt bald vorbei. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lange Zeit wurden diese Worte, die Jesus am Kreuz spricht, mit christlicher Brille gelesen. Und sie wurden so gedeutet, dass sterbend am Kreuz sogar er an seine Glaubensgrenze stieß, sich wirklich von Gott verlassen fühlte und verzweifelte. Der Gottessohn hätte sonst gar nicht sterben können, dachten einige frühe Kirchenmänner. Wenn wir auf TikTok oder Instagram oder anderen Social Media schicke Fotos oder Videos sehen, liegen da oft Filter drüber. Die machen Bilder und Videos besonders. Das ist weder schlecht noch gut. Es ist einfach. Wenn wir ChristInnen Bibeltexte lesen, ist es manchmal, als legte sich immer und auch ungefragt ein Christusfilter über alles. Das ist weder schlecht noch gut. Es ist einfach. Aber manchmal verstellt es uns die Sicht. Schrecklich allein. Salome fühlt sich furchtbar. Sie steht zwischen all diesen Menschen und nur die wenigsten zeigen Mitgefühl mit den 3 Hingerichteten. Sie bespucken und beschimpfen sie. Gerade Jesus bekommt viel von ihrem Spott ab. Nur wenige stehen still in der Menge und scheinen wie sie selbst Jesus Blick zu suchen, um ihm mit einem Blick zu sagen, ich danke dir für alles, du warst immer gut zu uns, das hast du nicht verdient. Sie sucht seinen Blick und bekommt ihn nicht zu fassen. Seit 3 Jahren kannten sie sich nun, was hatten sie nicht alles erlebt. In dieser verrückten Welt, in der so viele auf Erlösung hoffen, hat sie ihre gefunden. In diesem klugen Menschen, der mit ihr sprach, als ob auch sie die Schrift studiert hätte und ihnen allen nicht nur vom Reich Gottes erzählt hat, sondern ihnen gezeigt hat, was das für ihn heißt. ausgeschlossene, ausgestoßene Menschen vom Rande hat Jesus manchmal gezielt gesucht. Immer hat er sie an sich herangelassen, wenn sie ihn gesucht haben. Und er hatte immer wieder gesagt, so ist das Reich Gottes, das Himmelreich. Nicht irgendwann, sondern heute, hier, immer dort, wo Grenzen überwunden werden. Sie jedenfalls hat Jesus so verstanden und gehofft, dass diese Ideen Zukunft hätten. Nun stirbt Jesus, hier und heute, keine Zukunft mehr. Darum hatte der Ruf eben, dass er doch vom Kreuz heruntersteigen solle, sie kurz zusammenzucken und hoffen lassen, es könne doch bitte wirklich geschehen. Immer näher hat sie sich durch die Menschen nach vorne geschoben, bis sie fast in der ersten Reihe direkt hinter den Soldaten steht. Da hört sie Jesus Stimme, ungewohnt schwach und fast gebrochen. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mit halbem Ohr hört sie, wie um sie herum das Gerätsel losgeht. Was soll das heißen? Was hat er gesagt? So fragen die Leute. Dass die Römer das nicht wissen, das kann sie verstehen, aber die anderen Jüdinnen und Juden um sie herum? Seltsam. Sie selbst spricht den Psalm, ohne nachzudenken, weiter. Jesus kennt sich so gut in heiligen Schriften aus. Und sie, seine Freundinnen und Freunde, haben viel von ihm gelernt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Doch du bist heilig, auf dich vertrauten unsere Mütter, unsere Väter. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zuschanden. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterleib an. Sei nicht fern von mir, dein Bedrängnis ist nah. Nirgendwo ist Hilfe. Salome zitiert nicht mehr, sie betet. Sie betet für Jesus, der vielleicht zu schwach ist, um weiter zu beten. Sie betet, damit die Umstehenden sie hören. Dass das gefährlich sein könnte, ist ihr egal. Sie will, dass alle wissen, dass Jesus nicht wirklich glaubt, dort oben am Kreuz von seinem himmlischen Abba verlassen zu sein. Er betet. Er spricht mit seinem Vater. Und sie betet für sich selbst. Sie versenkt sich in die tiefe Verzweiflung des Menschen, der den Psalm einst geschrieben hat. Ein verzweifelter Mensch, der sich traut, seinem Gott genau das zu gestehen und genau darin etwas entdeckt, das noch gar nicht zu sehen ist. Da schreit Jesus auf einmal laut und Salome weiß, er ist tot und sie weint. Endlose Tränenströme ziehen Spuren durch ihr Gesicht. Mal ganz ohne Christusfilter. Da wird an einem gläubigen und sehr belesenen Juden ein Todesurteil vollstreckt. Warum ist es mir wichtig, das zu betonen? Erstens, weil Jüdinnen und Juden aktuell gerade wieder viel Hass und Häme erleben und ganz real Angst um ihr Leben und das ihrer Lieben haben. Antisemitismus ist ein Thema, das zu lange auf Deutsch- und Geschichtsunterricht beschränkt war. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn ich mit mir ehrlich bin, dann entdecke ich Rassismus und ganz tief versteckten Antisemitismus in mir. Aber als Christin schubst es mich auf einen sensiblen Weg, wenn ich mir klar mache, dass Jesus, der, auf den sich mein Glaube beruft, niemals Christ war, sondern immer Jude geblieben ist. Und zweitens, mir hilft diese Erkenntnis wie ein Verständnisschlüssel für so manche, vielleicht zunächst verschlossene Jesusgeschichte, auch für die Kreuzigungsgeschichte. Jesus weiß, dass er stirbt, er betet, er leiht sich dafür sehr alte Worte. Er kennt die Heiligen Schriften auswendig, schon als Kind hat er mit Gelehrten darüber diskutiert. Er kennt den 22. Psalm. Dass er diese Worte spricht, ist kein Zufall. Vielleicht fühlt er die Gottverlassenheit des Psalmisten. Vielleicht betet er, um wieder hoffen zu können. Vielleicht betet er sich in die Hoffnung hinein. Vielleicht spürt er die Hoffnung zu Beginn nicht. Vielleicht zweifelt er sogar daran, was er immer angekündigt hatte: Ich werde auferstehen. So kurz vor seinem letzten Atemzug Unter entsetzlichen Schmerzen ist auch das vielleicht sehr weit weg. Ganz sicher weiß er aber, wie dieser Psalm endet. Mit einer guten Zukunft, mit Gott als der Lebendigen, die sich den Unterdrückten zuwendet, denen, die am Rande stehen, über die alle Meinungen schon gefasst sind. Der 12-jährige Jesus im Tempel. So heißt ein Bild von Max Liebermann. Ein Kind im Gespräch mit einem Rabbiner. Der 12-jährige mit kurzen schwarzen Haaren erklärt den erwachsenen Gelehrten Stellen aus der hebräischen Bibel. Der Maler Max Liebermann hat seine Vorstellung von dieser Szene aus den Evangelien in seinem Gemälde umgesetzt. Als das Bild 1879 in München ausgestellt wird, ist die Öffentlichkeit entsetzt. Wie kann sich ein jüdischer Maler herausnehmen, den Begründer des Christentums als jüdischen schwarzhaarigen Jungen zu zeigen? Unter dem Druck des damaligen Shitstorms ändert Liebermann das Bild. Er übermalt die Haare. Aus dem dunkelhaarigen jüdischen Jungen wird ein blonder Jesus. Jesus ist sicher vieles gewesen. Blond und hellhäutig sicherlich nicht. Jesus ist weiß gemacht worden. Und das ist bis heute ein Problem, da es bis heute zu Rassismus auch in unseren Kirchengemeinden führt. Ich kann das durchaus nachvollziehen, dass KünstlerInnen über Jahrhunderte entschieden haben bzw. sich bis heute so entscheiden, Jesus an eine gedachte Mehrheit anzupassen. Sie wollten oder es war von Auftraggebern gewünscht, dass bestimmte Menschen sich mit ihm identifizieren konnten. Aber mit wem wir uns jeweils identifizieren oder welcher Jesus mich vielleicht auch abschreckt oder berührt, das kann sehr unterschiedlich sein. Das ist ganz individuell. Einer vielleicht, der schon am Kreuz über den Schmerzen steht? Ein athletischer Superheld? Der dürre Asket? Der blutige Schmerzensmann? Der Pestkranke? Oder jemand, der schon fast nicht mehr menschlich aussieht, sondern abstrakt und engelsgleich segnet? Hilda war die Letzte, die übrig war. Als Erste war Mutter gestorben, dann ihre beiden kleinen Schwestern und ihr Vater gestern. Man hatte die von Pestbeulen verunstalteten Körper abgeholt und auf einen Karren geworfen. Den Anblick hatte Hilda kaum ertragen. Nein, sie hatte ihn nicht ertragen. Ihre Beine waren eingeknickt und sie war weinend auf die Knie gefallen. Endlose Tränenströme zogen Spuren durch ihr schmutziges Gesicht. Sie selbst sah das nicht. Eine eingehüllte Gestalt, die sie nur an der Stimme als eine Nachbarin erkannte, zog sie auf die Beine und brachte sie in die große Kirche. Als sie gemeinsam durch das Kirchenportal traten, wogte ihr stickige, stinkende Wärme entgegen. Der Weihrauch klebte sich süß an ihren Gaumen. Viele, viele Menschen waren hier und krochen auf Knien über den matschigen Boden. Der ihr bekannte Ort war heute so ganz anders. Die Nachbarin legte ihr mit bestimmendem Druck eine Hand auf die Schulter und drückte sie ebenso auf die Knie. Und nun befand sie sich in einem Strom auf Knien rutschender Körper, die ein gemeinsames Ziel hatten, das sie weder kannte noch sah. Nur die Mönche hatten im vorderen Teil der Kirche Bänke, um bei den Messen auch mal sitzen zu können. Bei den Messen sonst standen alle Nicht-Kirchenleute. Hilda und ihren Geschwistern wurde es dabei immer schnell langweilig und sie schauten sich die bunten Bilder an. Die erzählten Geschichten, die sie zwar nicht kannte, aber für ihre Geschwister hatte sie sich welche ausgedacht, die zu den Bildern in den Fenstern und an den Wänden passten. Ihre Geschwister. Mühlsteinschwere Traurigkeit legte sich auf ihr Herz. Sie hatte keine Geschwister mehr, niemanden mehr, niemanden. Von ihrer Familie verlassen, von Gott vielleicht auch. Es fühlte sich so an. In Gedanken war sie mit der Menschenmenge weitergerutscht und nun standen einige Menschen vor ihr mühsam auf und plötzlich kniete sie vor einem Bild. Düstere Farben, grün, braun, schwarz. Ein Mensch am Kreuz. Er sieht krank aus, denkt sie. Und tatsächlich erkennt sie, dass er die gleiche Krankheit haben muss wie alle zurzeit. Und ohne darüber nachzudenken, murmelt sie das einzige Gebet, das ihr gerade einfällt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Und Hilda sieht diesen sterbenden, leidenden Mann, der ihr ganzes Leid der letzten Tage kennt. Denn er stirbt. Vielleicht sie auch noch. Wer wusste das schon? Endlose Tränenströme zogen Spuren durch ihr Gesicht. Aber sie fühlte sich nicht mehr so schrecklich allein. Der Jude Jesus betet am Kreuz, ein altes jüdisches Gebet. Er mutet Gott seine Verzweiflung zu, sein Verlassenheitsgefühl. Er blickt durch den Horizont. Er betet sich in die Hoffnung hinein, ohne Christusfilter. Mir macht das Mut, Gott auch mal zu sagen, wo ich verzweifle und wo ich mich verlassen fühle. Und es macht mir Mut, Filter, auch den Christusfilter, mal wegzulassen, um Geschichten neu zu lesen und hinter meine gewohnten Denkweisen zu schauen, meine vorgefassten Meinungen zu hinterfragen und gegebenenfalls auch auszumisten. Und vielleicht, ganz vielleicht, ist das ja gar nicht das Ende.
Wenn ihr mir auf meine Fragen antworten oder Feedback geben wollt, schreibt mir sehr gerne auf Instagram. Dort findet ihr mich als Schwester Förster. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn und teilt ihn gerne mit Menschen, von denen ihr glaubt, dass es ihnen auch so gehen könnte. Ich danke euch. Alles Liebe, eure Schwester Förster.